Sie hören den Podcast der Cuxhavener Nachrichten, Niederelbe Zeitung. Am Mikrofon Dieter Bügel. Freitag, 3. Juli 2020. Zunächst erhalten Sie einen Schnellüberblick zu den heutigen Themen. Im Anschluss daran hören Sie unsere ausgewählten Artikel der Cuxhavener Nachrichten und der Niederelbe Zeitung in voller Länge mit einer maximalen Hörzeit von ca. 25 bis 30 Minuten. Blaues Auge für Tourismus. Nach Corona-Lockdown viele Buchungen in Cuxhaven und Otterndorf. Verluste aufarbeiten. Größtes Bauprojekt in Land Hadeln. Samtgemeinderat hat den geplanten Umbau der Otterndorfer Grundschule jetzt endgültig aufs Gleis gebracht. Kein Containerdorf. Hinweis: Im Anschluss an diesen Artikel hören Sie einen Kommentar von unserem Redakteur Jens Christian Mangels. Feuer auf Hof, Trecker stehen in Flammen. Heftige Kollision. Zwei Fahrer bei Unfall auf A27 verletzt. Offshore, Hafen, Wasserstoff. Gespräch mit Agentur für Wirtschaftsförderung über Fortschritte auf der Cuxhavener Offshore-Basis. Gefährlicher Leichtsinn. Leitdamm mehrfach überschritten. DLRG warnt vor besonders vielen Badeunfällen in diesem Jahr. Wenn ein Wal auftaucht, zum ersten Mal Leitlinien für respektvollen Umgang mit den Meeressäugern in deutschen Gewässern. Raus aus dem Abrisshaus. Familie mit schwerstbehinderter Tochter sucht dringend eine Wohnung. Aktuelles Haus ist abrissreif. Blaues Auge für Tourismus. Nach Corona-Lockdown viele Buchungen in Cuxhaven und Otterndorf. Verluste aufarbeiten. Von Arabella Schäuble. Cuxhaven. Ferien im Ausland fallen für die meisten Menschen dieses Jahr aus. Dank, in Anführungsstriche gesetzt, Corona. Dadurch erfreuen sich Deutschlands Urlaubsstädte neuer Beliebtheit. Cuxhaven wird unter dem Ticketanbieter Get Your Guide als eines der drei Top-Reiseziele des Landes geführt. Kann Cuxhaven diesen Sommer also mit einem Touristenansturm rechnen? Unsere Zeitung hat bei Christian Kamp, dem Vorsitzenden des DIHOGA, Deutsche Hotel- und Gaststättenverband Cuxhaven, nachgehakt, ob bereits eine erhöhte Nachfrage in der Hotel- und Gastronomiebranche zu verzeichnen ist. Vom Bauchgefühl her zu urteilen, gibt es seit der Aufhebung des Lockdowns tatsächlich verhältnismäßig viele Buchungen, erzählt der Hotelier. Das ist eine gute Ausgangssituation für uns. So kommen wir hoffentlich noch mit einem blauen Auge aus der Krise. Mit den vergangenen 7 Rekordjahren in Folge und 3,9 Millionen Übernachtungen im Jahr 2019 könne Cuxhaven dieses Jahr wohl kaum mithalten, bedauert Kamp. Dafür sei der Lockdown einfach zu einschlägig gewesen. Dennoch hoffe man auf Zahlen über der 3-Millionen-Grenze. Auch aus Otterndorf berichtet die Fachbereichsleiterin Touristik Sabine Gütlein von einer hohen Nachfrage. Vor allem die Campingplätze sind dieses Jahr besonders beliebt, stellt Sabine Gütlein fest. Auffällig in diesem Jahr sind vor allem viele Buchungen von Gästen, die vorher noch nie in Otterndorf Urlaub gemacht haben. Allgemein sei die Nachfrage zwar stärker, aber nicht gravierend. Ausgebucht sind wir in den Ferien eigentlich immer. Die Verantwortlichen wünschen sich, dass der Andrang auf Cuxhaven möglichst lange anhält. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass wir 2020 einen goldenen Herbst erleben. Das bedeutet, dass sich die Tourismussaison dieses Jahr bis November oder Dezember verlängert, hofft der DIHOGA-Vorsitzende Kamp. Allgemein kann man schon jetzt sagen, dass viele Menschen längere Urlaube als sonst in Cuxhaven buchen. Außerdem sei zu erwarten, dass es einige Menschen dieses Jahr öfter als nur einmal nach Cuxhaven verschlägt. Wir haben gute Voraussetzungen. Die Leute wollen in dieser Zeit an die Küste oder in die Berge. Das hat auch das Berliner Start-up Get Your Guide, einer der größten Ticketanbieter für geführte Touren, Sehenswürdigkeiten und Museen, festgestellt. Nach Angaben von Gründer Tao Tao liege die Elbmündung momentan unter den Top 3 Reisezielen. Die beliebtesten Ziele sind derzeit Cuxhaven, Lübeck und Konstanz, also alles, was am Wasser liegt. Statistisch belegen lässt sich das in Cuxhaven noch nicht. Genauere Zahlen zur Nachfrage und Buchungen hat die Nordsee-Heilbad Cuxhaven GmbH nur bis 2009 erhoben. Auch zur aktuellen Saison gibt es bislang keine aussagekräftige Statistik. Bei unserer Gesellschaft ist die Nachfrage zwar hoch, aber nicht außergewöhnlich stärker ausgeprägt als in den Vorjahren, berichtet der Geschäftsführer des Tochterunternehmens Cux Tourismus GmbH, Wolf-Dieter Schink. Die im Rahmen der Corona-Krise stornierten Buchungen habe die Stadt bislang nicht wieder aufholen können. Ob die verlorenen Buchungen durch den von Christian Kamp erhofften goldenen Herbst wiederkommen, wird sich erst nach den Sommermonaten zeigen. Größtes Bauprojekt in Land Hadeln. Samtgemeinderat hat den geplanten Umbau der Otterndorfer Grundschule jetzt endgültig aufs Gleis gebracht. Kein Containerdorf. Von Jens Christian Mangels. Otterndorf. Hürden hat es einige gegeben, Bauchschmerzen wohl auch ein paar. Letztlich hat der Rat der Samtgemeinde Land Hadeln aber der rund 13 Millionen Euro teuren Erweiterung und Sanierung der Otterndorfer Grundschule einstimmig zugestimmt. Es ist das größte Projekt in der Geschichte der Samtgemeinde und aller vorherigen Samtgemeinden. Dem Wunsch des Schulelternrats, die Schüler während der Bauphase in einem Containerdorf zu unterrichten, wurde nicht entsprochen. Das hätte Mehrkosten von rund 1,4 Millionen Euro bedeutet. Die Otterndorfer Grundschule soll fit für die Zukunft gemacht werden. Nach einigen Verzögerungen in der Planung ist der erste Spatenstich des Millionenprojekts jetzt für Februar 2021 geplant. Der Rat der Samtgemeinde stimmte in seiner Sitzung am Dienstag den erneuerten Umbauplänen einstimmig zu. Sie sehen die Schulumgestaltung in drei Bauabschnitten vor. Dies verlängert die Bauzeit zwar um 10 Monate, sorgt aber dafür, dass die Schüler in ihrem gewohnten Schulumfeld unterrichtet werden können. Im Detail sehen die drei Bauabschnitte folgendermaßen aus. Im ersten Bauabschnitt, Februar 2021 bis April 2022, soll das Hortgebäude, der eingeschossige Flachbau und das Forum abgerissen werden. Der Neubau wird errichtet und der Erweiterungsbau saniert. Im zweiten Abschnitt Mai 2022 bis Juni 2023 steht die Sanierung des denkmalgeschützten Teils der Schule und des Anbaus im Vordergrund. Rückbauarbeiten und der Abriss der Förderschule bestimmen den dritten Bauabschnitt, der nach dem Konzept des Architekturbüros Schneider aus Bremen etwa 6 Monate dauern wird. Das Architekturbüro schließt zwar Lärmbelästigungen, Staubbelastung und leichte Erschütterungen während der Bauphase nicht aus, versichert aber auch, dass zu keiner Zeit eine Gefahr der Kontaminierung durch Schadstoffe von Umwelt, Schülern und Lehrern bestehen werde. Die Samtgemeindeverwaltung rechnet durch das neue Konzept mit Mehrkosten von rund 618.000 Euro, deutlich weniger als die Variante Containerdorf. Bei den Eltern war der Vorschlag auf Kritik und Bedenken gestoßen. Sie favorisieren eine Auslagerung der Schule in Container. In einem Schreiben an die Samtgemeinde hatte der Schulelternrat um eine Verschiebung der Ratsentscheidung gebeten. Zuvor hatten sich die Eltern bereits an den niedersächsischen Ministerpräsidenten Stefan Weil gewandt. In seinem Antwortschreiben sah das Land die Zuständigkeit aber klar bei der Samtgemeinde. Ich zitiere, es ist alleinige Angelegenheit der Samtgemeinde Land Hadeln, die schulorganisatorisch notwendigen Maßnahmen zu treffen. Zitat Ende. Die Mitglieder des Samtgemeinderates ließen sich von dem Unmut der Grundschuleltern nicht beirren und votierten einstimmig für das Modell Schulbetrieb auf der Baustelle. Für die deutlich teurere Containerlösung hätte es aus den Mitgliedsgemeinden keine Zustimmung gegeben, betonte Samtgemeindebürgermeister Harald Zarte. Er brachte die Hoffnung zum Ausdruck, dass die Eltern den nun eingeschlagenen Weg akzeptieren und mitgehen werden. Der SPD-Fraktionsvorsitzende Malte Hink ist optimistisch, dass eine machbare Lösung gefunden werde. Ein Konzept, das bei Schulsanierungen durchaus alltäglich sei. Die Kinder werden davon keine Nachteile haben. CDU-Fraktionschef Michael Merz sieht es ähnlich. Es ist wichtig, an die Sache jetzt mit Zuversicht und Optimismus ranzugehen und dies den Kindern vorzuleben. Und der Ratsvorsitzende Hans-Peter Weber, CDU, resümierte, ich bin mir sicher, dass wir unserer Verantwortung gerecht geworden sind. Was die Finanzierung des Schulumbaus anbelangt, macht sich Samtgemeindekämmerer Sönke Westphal keine Sorgen. Das ist ein Projekt, das wir stemmen können, meinte er. Der Finanzchef erwartet Zuwendungen und Fördergelder in Höhe von fast 4,5 Millionen Euro. Allein für den Mensa-Neubau fließt aus dem Programm Soziale Integration im Quartier eine Geldspritze von 2 Millionen Euro. Jetzt folgt ein Kommentar unseres Redakteurs Jens Christian Mangels.
Die Eltern sollten nun positiv vorangehen. Politiker vertreten das Volk. Leicht ist diese Aufgabe nicht, denn nie können sie es allen recht machen. Das ist im Grunde auch nicht weiter schlimm. Kritik und engagierte Diskussion sind erlaubt und sogar wünschenswert. Wir leben in einer Demokratie und nicht selten werden die besten Entscheidungen getroffen, wenn sich alle Seiten geäußert haben, wenn man sich ausgetauscht hat. Aber wenn alle Argumente vorgetragen wurden, muss auch entschieden werden. Das hat der Rat der Samtgemeinde Landhadel mit seinem Votum für die Variante Sanierung bei laufendem Unterricht getan. Zur Demokratie gehört es nun auch, diesen von den Volksvertretern getroffenen und wohlüberlegten Beschluss zu akzeptieren und die Herausforderung anzunehmen. Etwas Gutes kann nur gelingen, wenn die Eltern den Kindern ein Vorbild sind und ihnen und den Lehrern beim Projekt Schulsanierung positiv zur Seite stehen.
Feuer auf Hof, Trecker stehen in Flammen. Drochtersen. Ein vernichtender Brand hat auf einem Hof in Drochtersen einen immensen Schaden angerichtet. Das Feuer brach am Mittwoch gegen 16 Uhr auf einem landwirtschaftlichen Betrieb in der Straße Wischhafener Sand aus. Als die Ortsfeuerwehren aus Dornbusch, Drochtersen, Assel, Hüll und Drochterser Moor auf dem Hof eintrafen, standen bereits mehrere Arbeitsmaschinen lichterloh im Brand. 4 Schmalspurtraktoren inklusive anhängenden Obstspritzen und ein PKW konnten nicht mehr gerettet werden. Sie wurden total beschädigt. Die Einsatzkräfte verhinderten allerdings, dass die Flammen auf die angrenzende Scheune übergriffen. Der Schaden wird auf etwa 100.000 Euro geschätzt. Die Brandursache ist noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Heftige Kollision. 2 Fahrer bei Unfall auf A27 verletzt. Kreis Cuxhaven. Vermutlich wegen gesundheitlicher Probleme hat sich ein schwerer Verkehrsunfall auf der A27 ereignet. Zu der Kollision kam es am Mittwochmorgen gegen 8 Uhr auf Höhe der Abfahrt Deppstedt. Ein 74-jähriger Bremerhavener war in Richtung Cuxhaven unterwegs, als er die Kontrolle über seinen BMW-Sportwagen verloren habe, erklärt die Polizei. Der Mann sei auf dem Verzögerungsstreifen auf ein VW Caddy aufgefahren. Nach ersten Ermittlungen der Polizei habe der 74-Jährige unter akuten gesundheitlichen Problemen gelitten und sei deshalb mit der 71-Jährigen aus der Stadt Geestland kollidiert. Beide wurden verletzt in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Die Geestländerin erlitt leichte Verletzungen. Der Senior aus Bremerhaven wird aufgrund seiner Erkrankung stationär behandelt. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Der Schaden am BMW wird auf 25.000 Euro geschätzt, der am VW Caddy auf 15.000 Euro. Die Berufsfeuerwehr Bremerhaven streute ausgelaufene Betriebsflüssigkeiten ab. Die Ausfahrt Deppstedt musste bis ca. 11.30 Uhr gesperrt werden. Offshore-Hafen Wasserstoff. Gespräch mit Agentur für Wirtschaftsförderung über Fortschritte auf der Cuxhavener Offshore-Basis von Thomas Sassen. Cuxhaven. Die Geschäfte bei Siemens Gamesa laufen gut. Das Auftragsbuch ist gut gefüllt und das für mehrere Jahre. Damit steht auch die Zukunft der Cuxhavener Offshore-Basis und des deutschen Offshore-Industriezentrums erst einmal unter einem guten Stern, auch wenn der Turmhersteller Ambau im vergangenen Jahr Konkurs anmelden musste. In den ehemaligen Anbauhallen tut sich inzwischen wieder etwas, nachdem die beiden Hallen mit dem Portalkran am Stichhafen und die dazugehörigen Kaiflächen von dem dänischen Unternehmen Titan Wind GmbH gekauft worden sind, wir berichteten. Das dänische Unternehmen mit chinesischen Geldgebern will groß einsteigen ins Geschäft mit Gründungselementen für Offshore-Windkraftanlagen. Perspektivisch geht es auch um den Rückbau von Windparks auf See. Auch das geplante Werk der Mühlhahn Deutschland GmbH für die Konservierung von Stahlgroßkomponenten in Cuxhaven steht nach wie vor auf der Tagesordnung. Wie Geschäftsführer René Pourrier auf Nachfrage mitteilt, rechnet das Unternehmen im kommenden Monat mit einer Baugenehmigung. Dann soll es losgehen. Eigentlich sollte die Halle längst stehen, doch dann zog sich das Genehmigungsverfahren länger hin als ursprünglich geplant, weil der Antrag nach den Richtlinien des großen Bundesemissionsschutzgesetzes geprüft werden musste. Der Ausbruch der Corona-Pandemie hat die Bauvorbereitungen zusätzlich verzögert. In den vergangenen Monaten wurde die im Cuxhavener Werk von Nordmark bearbeiteten Stahl- und Gusseisenteile für die Offshore-Turbinen von Siemens Gamesa im Stammwerk von Mühlhahn in Bremen entrostet und beschichtet. Ziel sei es, die Naben, rote Häuser und Maschinenträger aus dem Nordmarkwerk ohne aufwendigen Transport auf der Cuxhavener Offshore-Basis zu konservieren. Dort bereitet man sich vor, um in Zukunft im Cuxhavener Werk Monopiles für Windkraftanlagen im Offshore-Bereich zu produzieren. Das sind zum Teil sehr lange und besonders schwere Gründungselemente. Entsprechend werden die vorhandenen Anlagen im Werk in den kommenden Monaten angepasst, sprich verstärkt. Das gilt vor allem für die Kranbrücken in der Halle. 34 Mitarbeiter von Ambau wurden von Titan übernommen, die meisten sind aber in Kurzarbeit. Die Agentur für Wirtschaftsförderung steht im regelmäßigen Informationsaustausch mit den Unternehmen und plant für die Zukunft. Wir bereiten schon die nächste Fläche für Industrieansiedlung vor, damit wir im Bedarfsfall etwas anbieten können, sagt der Leiter der Agentur für Wirtschaftsförderung, Marc Idgen. Es geht um die Flächen südlich der Baumrönne, die im Bebauungsplan B165 zusammengefasst sind. Um den Streifen zwischen Bahn und der Straße Alte Marsch erschließen zu können, braucht es langfristig eine Brücke in Höhe des Siemens Gamesa-Werkes über die Bahn und außerdem eine zweite Anbindung von der B73. Das sind unsere strategischen Überlegungen, sagt Idgen. Gleichzeitig plant Hafenbetreiber N-Ports für die nächsten Jahre einen Ersatz für die Brücke im Verlauf des Hafenzubringers hinter dem Autobahnkreisel. Hintergrund ist die intensive Nutzung durch die steigende Zahl an Lkw, die mit immer schwereren Lasten in Richtung Hafen und des Offshore-Terminals unterwegs sind, erklärt Idgen. Das verkürze die Nutzungsdauer der Brücke. Nach der Sommerpause wolle man sich konkreter mit dem Thema beschäftigen. Ganz oben auf der Tagesordnung der Wirtschaftsförderer steht das Thema Wasserstoff. Hier gilt es nun, die Fördermöglichkeiten des Bundes so zu nutzen, dass möglichst bald die ersten wasserstoffgetriebenen Fahrzeuge auf Cuxhavens Straße kommen. Ohne Tankstelle wird sich aber kaum ein Bürger oder Unternehmer zum Kauf eines entsprechenden Fahrzeugs entschließen. Um die Verbreitung von Wasserstoffautos dennoch anzuschieben, sucht die Agentur einerseits nach potenziellen Interessenten und andererseits nach Möglichkeiten, Wasserstoff vor Ort tanken zu können. Wir führen vielversprechende Gespräche und hoffen im kommenden Jahr eine Tankmöglichkeit in Cuxhaven hinzubekommen, meint Idgen. Dabei muss es sich nicht zwangsläufig um eine stationäre Tankstelle im üblichen Sinne handeln. Mit Erfolg im Einsatz sei in anderen Regionen eine kleine, mobile Wasserstofftankstelle im Anhängerbetrieb. Damit könnten wir eventuell den Einstieg in die Wasserstoffnutzung in Cuxhaven ermöglichen, meint der Wirtschaftsförderer. Gefährlicher Leichtsinn. Leitdamm mehrfach überschritten. DLRG warnt vor besonders vielen Badeunfällen in diesem Jahr. Von Arabella Scheube. Cuxhaven. Die DLRG hat wieder Warnungen gegen das Übersteigen des Leitdamms neben der Grimmershörnbucht ausgesprochen. In einem Facebook-Post teilte die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft Cuxhaven mit, dass es wieder vermehrt zu Überschreitungen gekommen sei. Darunter seien auch Kinder gewesen. Der Leitdamm wird vor allem in den Sommermonaten leider regelmäßig betreten oder überstiegen, teilte der Pressesprecher der DLRG-Ortsgruppe Cuxhaven, Christoph Lesier, Donnerstag unserer Redaktion mit. Dabei ist das Übersteigen ausdrücklich verboten, wie auch die Verbotsschilder an den besagten Stellen markieren. Aber warum ist es so gefährlich, wenn es doch gar nicht so aussieht? Bei Niedrigwasser wirkt der Bereich hinter dem Leitdamm teilweise sogar trügerisch friedlich. Dort herrscht jedoch meistens starke Strömung und die Wassertiefe nimmt schnell zu, erklärt Plaisir. Durch vorbeifahrende Schiffe entstehen mitunter hohe Wellen. Diese können dazu führen, dass sich Personen, die sich vor oder auf dem Leitdamm befinden, gegen den Leitdamm gespült werden und sich an den Steinen verletzen oder von der Strömung mitgerissen werden. Auch für geübte Schwimmer bedeutet dies absolute Lebensgefahr. Wer die Regeln missachtet und den Leitdamm trotzdem übersteigt, riskiere demnach nicht nur sein eigenes Leben, sondern laut WSA auch eine Bußgeldstrafe. Bei dem an der Kugelbarke beginnenden und in Richtung Meer verlaufenden Leitdamm handelt es sich im rechtlichen Sinne um eine Betriebsanlage, deren Betreten verboten ist, klärt Axel Schumacher vom Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Cuxhaven, kurz WSA, auf. Wer dagegen verstößt, handelt ordnungswidrig und kann mit einer Geldbuße belangt werden. Dieses Jahr hat es am Leitdamm noch keine von der DLRG verzeichneten Badeunfälle gegeben. Es ist aber nur eine Frage der Zeit, wenn der Leitdamm weiterhin fahrlässig überschritten wird. Nach Angaben der DLRG Cuxhaven gab es letztes Jahr 22 Strand- und Badeunfälle, bei denen die DLRG mit Rettungsmaßnahmen einschreiten musste. Ein Unfall, der sich außerhalb der Aufsichtszeiten ereignete, endete tödlich. Wie der Pressesprecher des DLRG-Bundesverbandes Achim Wiese bereits vor einigen Wochen mitteilte, werden dieses Jahr besonders viele Badeunfälle und Tote in Deutschland erwartet. Durch die Schließung der Schwimmbäder während der Corona-Krise könnte die Schwimmfertigkeit einiger Schwimmer nachgelassen haben. Auch in Cuxhaven waren Hallen und Freibäder für mehrere Monate geschlossen. Natürlich stehe es Badegästen frei, überall ins Wasser zu gehen, wo es nicht ausdrücklich verboten sei. Wirklich sicheres Baden könne jedoch nur an bewachten Badestellen gewährleistet werden, erklärt Christoph Plaisir. Wir möchten aber auch ganz klar Angst nehmen, denn wer geltende Sicherheitsvorschriften einhält und seine eigenen Kräfte nicht überschätzt, hat mit Cuxhaven einen tollen Ort, an dem man beim Schwimmen oder Wattlaufen ganz wunderbar die Natur genießen kann, so der Pressesprecher. Badegäste, die sich vor dem Schwimmengehen über mögliche Gefahren informieren wollen, können dies auf der Homepage der Stadt Cuxhaven auf Hinweisschildern an den Badestellen oder direkt an den Rettungsstationen der DLRG tun. Wenn ein Wal auftaucht, zum ersten Mal Leitlinien für respektvollen Umgang mit den Meeressäugern in deutschen Gewässern. Kreis Cuxhaven. Wale und Delfine üben große Anziehungskraft aus. Auch wenn die Fernsehserie Flipper längst Geschichte ist, stehen die Meeressäuger ganz weit oben auf der Beliebtheitsskala. Auch in Elbe und Nordsee tauchen sie auf. Doch was ist bei Begegnungen mit den Meeressäugern in freier Wildbahn zu beachten? Wie verhält sich der Beobachter richtig und naturverträglich? Das Bundesamt für Naturschutz, kurz BFN, die Whale and Dolphin Conservation, kurz WDC, und die Gesellschaft zur Rettung der Delfine, kurz GRD, bringen nun erstmals gemeinsam Leitlinien für die Beobachtung von Walen und Delfinen in Deutschland heraus. Neben den heimischen Schweinswalen kommen in der deutschen Nord- und Ostsee immer wieder große Tümmler oder sogar Großwale in Küstennähe vor. In heimischen Gewässern, die Tiere in freier Wildbahn in ihrem Element zu beobachten, besitzt Anziehungskraft. So gingen Personen in der Nähe von Schleusen oder Wasserstraßen schwimmen oder tauchen, um zum Beispiel dem großen Tümmler hautnah zu begegnen. Solche Aktionen werden jedoch ausdrücklich im erschienenen Verhaltenskodex nicht gewünscht. Im Kern geht es in diesem Verhaltenskodex darum, Menschen deutlich zu machen, dass sie einen respektvollen Abstand zu den Tieren halten und sehr vorsichtig agieren sollen. Ob sie in Interaktion gehen wollen oder eben nicht, sei Sache der Tiere. Der Mensch sollte sich bewusst sein, dass er sich als Gast im Lebensraum für Meeressäuger aufhält. Die Beobachtung von Land aus sollte grundsätzlich vorgezogen werden. Eine direkte Begegnung könne für die Tiere mit sehr viel Stress verbunden sein, teilen die Experten mit. Zudem berge es Verletzungsgefahren für Menschen. Immerhin wird der große Tümmler bis zu 3,80 Meter lang und rund 600 Kilogramm schwer. Der Verhaltenskodex zeigt das angemessene Verhalten von Schwimmern und Tauchern sowie Wassersportlern bei der Begegnung mit den Tieren auf. Mit wilden Tieren zu schwimmen kann riskant für beide Seiten sein. Das gelte besonders für freundliche Einzelgänger-Delfine, die oft an den Menschen gewöhnt sind und durch ihre Zahmheit zu unvorsichtigem und manchmal aggressivem Verhalten neigten. Vom vorsätzlichen Schwimmen, Schnorcheln und Tauchen mit Delfinen oder Walen raten die Richtlinien daher grundsätzlich ab. Wer jedoch unbeabsichtigt auf die Meeressäuger trifft, sollte sich unbedingt folgendermaßen verhalten. Falls sich die Tiere von sich aus nähern, gilt es, sich ruhig und ohne Hektik zu bewegen und sich ihnen nicht direkt zu nähern. Trotz der großen Verlockung solle man niemals die Hand nach ihnen ausstrecken. Durch Berührungen könnten Krankheiten übertragen werden, die zu Infektionen bei den Wildtieren oder bei Menschen führen. Auch das Fütterverbot hat einen guten Grund. Fütterung von Säugetieren können zu problematischen Verhaltensänderungen führen. Wer mit dem Boot unterwegs ist, darf zum Beispiel niemals direkt auf die Meeressäuger zufahren. Sind Delfine oder Wale in Sicht, muss ein Mindestabstand von 100 Metern eingehalten werden. Falls weitere Boote oder Kälber präsent sind, sogar ein Mindestabstand von 2 bis 300 Meter. Die Tiere dürfen nicht verfolgt werden. Wenn sie für das Boot Interesse zeigen, kommen sie von allein näher und bleiben meist so lange, bis die Situation für sie uninteressant geworden ist. Professorin Beate Jessel, Präsidentin des Bundesamtes für Naturschutz, erklärt per Pressemitteilung zum Kodex, das Beobachten und Erleben von Natur liefert wertvolle Erfahrungen. Wir sollten uns dabei allerdings stets so verhalten, dass keine negativen Konsequenzen für die Natur entstehen. Für Begegnung mit Walen und Delfinen in deutschen Gewässern gibt der Leitfaden jetzt den notwendigen Rahmen vor und liefert wichtige Empfehlungen. Erarbeitet wurde der Kodex von der Whale and Dolphin Conservation, WDC, und der Gesellschaft zur Rettung der Delfine, GRD. Der Leitfaden wird unterstützt von den Naturschutzvereinen BUND, ITRW, Jordsand, NABU, Meer, Ostsee-Infocenter, Schutzstation Wattenmeer und WWF. Raus aus dem Abrisshaus. Familie mit schwerstbehinderter Tochter sucht dringend eine Wohnung. Aktuelles Haus ist abrissreif. Von Denise May, Cuxhaven. Schon von außen wirkt das Haus in der Steinmahner Straße nicht gerade einladend. Verrottete Fensterrahmen, Risse in der Außenfassade. Im Inneren ist es noch schlimmer. Feuchtigkeit in den Wänden, Schimmelbefall, Löcher im Boden und das Schlimmste, seit einigen Monaten funktioniert die Heizung nicht mehr. Es sind unwürdige Wohnbedingungen, die Familie Ramadan aktuell aushält. Das Haus will der Vermieter abreißen. Das verstehe ich auch zu 100%. Aber wir finden keine neue Wohnung, erklärt der 20-jährige Sohn der Familie. Er und seine Eltern sind verzweifelt und sorgen sich vor allem um das Wohl ihres jüngsten Familienmitglieds, der 8-jährigen Tochter. Sie ist schwerstbehindert, sitzt im Rollstuhl und hat die Doppeldiagnose Autismus und Down-Syndrom. Ihre 50-jährige Mutter kümmert sich Tag und Nacht um sie. Ihr Vater kann aus gesundheitlichen Gründen keiner Arbeit nachgehen. Die Miete zahlt das Jobcenter. In der Regel darf eine vierköpfige Familie eine 85 Quadratmeter große Wohnung beziehen, die Mietobergrenze von 630 Euro nicht übersteigt. Das gilt ab August diesen Jahres. Sollte uns ein Mietvertrag vorher vorgelegt werden, erkennen wir den aber auch schon an, erklärt ein Sprecher des Jobcenters Cuxhaven. Der sagt auch, je nach Behinderungsgrad des Kindes, wenn es beispielsweise im Rollstuhl sitzt, ist auch ein höherer Wohnraumbedarf möglich. Eine Wohnung dürfte dann 95 Quadratmeter groß sein, mit einer Mietobergrenze von 725 Euro. Aktuell gestaltet sich die Wohnungssuche für Familie Ramadan trotzdem alles andere als leicht. Eine passende Wohnung in Cuxhaven zu finden, ist fast unmöglich, so der Vater. Und damit hören die Schwierigkeiten nicht auf. Die Familie ist wegen ihrer schwerstbehinderten Tochter auf eine Erdgeschosswohnung oder eine Wohnung mit Fahrstuhl angewiesen. Seit Monaten schon suchen sie nach einer passenden Wohnung in Cuxhaven. Am besten wäre natürlich ein Haus, weil unsere Tochter aufgrund ihrer Behinderung auch mal lauter ist. Wir wollen nicht, dass Nachbarn sich vielleicht gestört fühlen, erklärt der Vater weiter. Viel Zeit haben sie nicht mehr, um eine neue Bleibe zu finden. Bis Ende August müssen sie aus dem abrissreifen Haus raus. Wer der Familie weiterhelfen möchte, kann die Kontaktdaten per E-Mail an dmay@cuxonline.de anfordern. Sie hörten den Podcast der CNV Medien, Redaktionsleitung Ulrich Rode und Christoph Käfer. Produktion Rocket Audio Production.